Hallo und herzlich willkommen zu Liedgedanken, dem Podcast über Kirchenmusik. Hallo Volker.
Hallo Daniel, hallo zusammen.
Volker, nachdem wir in den vergangenen Episoden nochmal ganz tief in den Pietismus des 18. Jahrhunderts eingetaucht sind, biegen wir heute gewissermaßen einmal links ab.
Links, Daniel? Wieso gerade links?
Na gut, also sagen wir mal, wir gehen raus aus der pietistischen Weltanschauung.
Okay, damit kann ich schon mal was anfangen.
Bisher waren die Stücke, über die wir gesprochen haben, immer irgendwie aufeinander aufbauend. Also aus der altkirchlichen Tradition hinein in die pietistischen Strömungen der Reformation und später der Brüdergemeinden. Mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wird aber plötzlich eine neue Geistesströmung in Europa stark und die macht selbstverständlich auch vor dem Kirchenlied nicht Halt.
Ich nehme an, du sprichst von der Aufklärung. Naja, wobei es die eine Aufklärung ja gar nicht gibt. Jetzt kann man sich fragen, wer hier wen aufklärt und welche Folgen das Ganze hat.
Ja, das sind total wichtige und, wie ich finde, hochgradig spannende Fragen. Allerdings können wir denen an dieser Stelle kaum erschöpfend nachgehen. Sagen wir mal so, Eigenverantwortung, Vernunft und Logik werden im Rahmen dieser Geistesbewegung zentrale Elemente. Und vor allem wird der Mensch eher in den Mittelpunkt gerückt als Gott.
Und eigentlich ist das doch in gewisser Hinsicht an den Pietismus anknüpfend. Also in diesem Sinne, dass es bei der Betrachtung des Kreuzes darum geht, was es mit einem selbst macht.
Ja, das stimmt zwar, allerdings verändert sich die Prämisse. Also will sagen, das Heil göttlicher Erlösung ist nicht mehr Maß aller Dinge. Verstand und Verantwortungsgefühl treten eher an die Stelle von Nächstenliebe. Der Historiker Philipp Blom beschreibt es in seinem sehr lesenswerten Buch, ich finde Unterwerfung, sehr schön. Er sagt, die Aufklärer bedienen sich zwar des biblisch-christlichen Narrativs, also verwenden die gleiche Argumentationsstruktur und ähnliche Vokabeln, die deuten aber diese Elemente jeweils einzeln in ihr neues Weltbild hinein.
Jetzt könnte man etwas provokativ sagen, dass es vielleicht so ähnlich war wie bei den frühen Christen, bei der germanischen Christianisierung.
Ja, der Grund, warum wir heute Weihnachten, Ostern und Himmelfahrt und Vatertag und alles Mögliche noch feiern, das ist ein spannender Vergleich, aber ich würde sagen, die Aufklärung hat das Ganze etwas behutsamer und gewaltärmer durchgeführt.
Der Texter unseres heutigen Liedes ist ja spannenderweise so ein Protagonist der Aufklärung und Moral, Philosophie, aber zugleich ein christlich verwurzelter Mensch, der uns sehr viele Kirchenliedtexte hinterlassen hat.
Ja, und er litt augenscheinlich unter dem Adorno-Problem.
Unter welchem Problem?
Also Theodor W. Adorno war ein bedeutender Philosoph im Nachkriegsdeutschland, der entscheidend gegen den Faschismus und seine Ursachen wetterte und schrieb. Er verschrieb sich unideologischer Logik und auch in der Erziehung schrieb er, diskreditierte zum Beispiel in der musischen Erziehung das Musikantentum. Wobei man sagen muss, dass Adorno selbst aus der Schönberg-Schule kam und Komponist serieller Musik war, die also Wert darauf legte, nach berechenbaren Parametern verstanden zu werden. Nun hat er sich immer mit einem W-Punkt abgekürzt und hinter diesem W-Punkt verbarg sich sein zweiter Vorname Wiesengrund. Und ein Theodor Wiesengrund ist einfach zu sehr im 19. Jahrhundert im naturalistisch-romantischen verhaftet, was so im Widerspruch zu seinem Werk steht, weshalb er sich dann zumeist, oder ich glaube ausschließlich, mit Theodor W. Punkt abkürzen ließ.
Naja, Christian F. Punkt Gellert hat das nie getan. Also da liest man immer Christian Fürchtegott Gellert.
Ja, aber du musst schon zugeben, dass Fürchtegott nicht gerade der ideale Name für einen Aufklärerphilosophen aus der Universitätsstadt Leipzig ist.
Das scheint eher widersprüchlich zu sein, ja. Bevor wir das nun vertiefen, lass uns lieber ein bisschen Musik hören.
Oh!
Das war ein geistliches Lied von Beethoven. Er nahm hier die erste Strophe von Gellerts Lied Gottes Macht und Vorsehung und vertonte es für hohe Stimme und Klavier. Mitglieder von Nordpistolischen Gemeindechören, vor allen Dingen die, die schon noch aus der alten Chormappe gesungen haben, kennen dieses Lied vermutlich in der Chorversion. Damit gehört es wie die Himmel rühmen und Gott deine Güte reich zu bei zu dreien der für Chor bearbeiteten Werke Beethovens.
Ja, allerdings sprechen wir heute nicht über Beethoven, sondern über das Lied gleichnamigen Textes Gott ist mein Lied. Im Neuapostolischen Gesangbuch finden wir es unter der Nummer 266. Dieses Freuden- und Loblied ist dort mit insgesamt 9 Strophen zu einer Melodie von Johannes Schmidlin abgedruckt.
Und hier muss man echt erwähnen, 9 Strophen sind ja die absolute Seltenheit im Neuapostolischen Gesangbuch. Auch wenn der Text im Original 15 Strophen umfasst, aber dass 9 Strophen in unserem Gesangbuch stehen, ist schon erwähnenswert.
Damit zählt es zu den längsten oder sagen wir mal zu den Stücken mit den meist abgedruckten Strophen in dem Gesangbuch schlechthin. Diese 9 Strophen funktionieren dabei auf eine ganz spannende Art und Weise. Also Gellert nimmt einerseits sprachlich Bezug auf die Psalmen und verfasst hier so eine Art eigenen Anbetungspsalm. Gleichzeitig hört man ganz deutlich aufklärerische Ideen, Klammer auf, Gottesbild, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Klammer zu. Und der Text verwendet sehr naturalistische Bilder. Und ich finde, für einen Leipziger, der also relativ weit weg von irgendeiner Küste wohnte, spricht er sehr oft vom Meer oder verwendet das Bild eines Meeres.
Bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich nochmal bei dem ersten Satz quasi der Überschrift des Liedes stehen bleiben. Gott ist mein Lied. Ich finde das eine so schöne Aussage, insbesondere für mich, für uns als Musiker. Es gibt Lieder, die begleiten dich ein Leben lang. Das sind echte Hymnen. Naja, jede Interessengruppe kennt Hymnen. Nicht nur Christen. Ich bekenne mich hiermit als Fußballfan, als BVB-Fan. Da gibt's Hymnen, die ein ganzes Stadion brüllt und die tatsächlich auch etwas auslösen und eine große Bedeutung für die Menschen haben, die sie singen. Dieses Lied oder gleichzeitig ein Lied ist auch immer ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, dafür stehe ich, daran glaube ich und so weiter. Und es ist Trost für mich, für andere.
Ja, ich finde gerade dieser Bekenntnischarakter ist bei einem Lied so unumgänglich. Also ein Glaubensbekenntnis kann ich zur Not auch murmeln oder stumm beten. Es ist immer der spannende Augenblick, wenn man mit einem Chor in einem Gottesdienst auftritt und in evangelischen und katholischen Gottesdiensten wird ja das apostolische Glaubensbekenntnis gebetet in der Regel. Gemeinsam gesprochen und dann gibt es, wenn man mit einem Chor in einem Gottesdienst gestaltet, immer den Augenblick, an dem sich katholische und evangelische Christen das erste Mal begegnen, wenn im Credo der Passus kommt, ich glaube an die heilige katholische Kirche und die evangelischen Christen sagen an der Stelle, ich glaube an die allgemeine christliche Kirche oder heilige an die christliche Kirche. Ja. Und das ist der Moment, wo, je nachdem, ob man in einer katholischen oder einem evangelischen Gottesdienst ist, wo plötzlich Sprachverwirrung auftritt oder Schweigen einsetzt. Also da kann ich schweigen, wenn ich ein Lied singe, kann ich nicht schweigen. Ich kann nicht gleichzeitig singen und schweigen und damit ist das immer sehr offensiv vorgetragenes Bekenntnis. So, und dieses Bekenntnis wird dann im nachfolgenden Satz nochmal nachgezeichnet. Gellert war bekannt als begnadeter Rhetoriker. Seine Vorlesungen müssen brillant gewesen sein, denn sie waren sehr beliebt. Und ein wenig spürt man hier, wenn man sich durch die Strophen durcharbeitet. Und Volker, ich würde dich bitten, einmal die Strophen 1 bis 4 so ganz am Stück vorzulesen.
Gott ist mein Lied. Er ist der Gott der Stärke. Heer ist sein Name und groß sind seine Werke. Und alle Himmel sein Gebiet. Licht ist sein Kleid und seine Wahl das Beste. Er herrscht als Gott und seines Thrones Feste ist Wahrheit und Gerechtigkeit. Unendlich reich, ein Meer von Seligkeiten. Und Anfang Gott und Gott in ewge Zeiten, Herr aller Welt, wer ist dir gleich? Was ist und war in Himmel, Erd und Meere, das kennet Gott, und seiner Werke Heere sind ewig vor ihm offenbar.
Für mich ist der Schlüsselsatz zum Verständnis dieses gesamten Textes in der zweiten Strophe zu finden. Du hast es gerade vorgelesen. Er herrscht als Gott. Das ist nicht mehr so bedingungslos absolut. Es heißt nicht, er ist der Gott oder der eine Gott. Auch Christus wird hier in den gesamten Strophenkomplex nicht explizit erwähnt. An diese Stelle tritt dann eher eine sehr weltliche Herrschaftsrhetorik. Auch wird Gott hier mit allen wünschenswerten Attributen eines guten Herrschers versehen. Seine Wahl ist das Beste. Was ist und war, das kennet Gott. Und also Begriffe wie Wahrheit und Gerechtigkeit in Bezug auf seine Herrschaft fallen immer wieder.
Um deinen Gedanken der Rhetorik jetzt aufzugreifen, ab der fünften Strophe wechselt dann der Fokus. Dann hören wir, er ist dir nah oder er kennt mein Flehen oder kein Sperling fällt, Herr, ohne deinen Willen. Gleichzeitig kombiniert Gellert die Attribution Gottes, die Beschreibung Gottes mit einer Zusage an den Gläubigen.
Ja, vor allem dann die neunte Strophe. Ist Gott mein Schutz, will Gott mein Retter werden, so frag ich nichts nach Himmel und nach Erden und biete selbst der Hölle Trutz. Hier ist die Sprache augenscheinlich so kraftvoll, aber mit einer kleinen Hintertür, denn er verknüpft diesen starken Schluss rhetorisch mit einer Kausalität. Also, wenn Gott mein Schutz ist oder mein Retter wird, so biete ich zum Beispiel selbst der Hölle Trutz.
Ich finde es toll, wie Gellert diese Vernunftsideen in diese Sprache der Psalmen einwebt. Es gibt einfach so schöne Sprachbilder, die uns ja auch heute nach wie vor ansprechen. Das Licht als Kleid, das Meer der Seligkeiten. Seine Werke, Heere, Gott, mein Schild und Schutz. So frage ich nichts nach Himmel und Erde. Du führst uns auf grüne Weiden und.
Absolut. Und ich erlebe ja immer wieder das Dilemma, dass diese vielen Strophen so wertvoll sind und gleichzeitig ist es schwer, beim Singen sie in aller Tiefe zu erfassen. Also gerade, wenn ich viele davon hintereinander singe. Eigentlich müsste sich eine ganze Predigt, Liedgedanken mit Liedern predigen, ja, mit so einem Lied verschlingen und es immer wieder unterbrechen und kommentieren, weil auch einfach die Zeit, die in Anspruch genommen wird, so einen Text zu singen, so schnell verfliegt, dass die Gedanken kaum hinterherkommen können.
Ich finde diese Idee so, so toll. Also ich habe es einmal in einem evangelischen Gottesdienst erlebt, dass die Predigt tatsächlich immer wieder von drei Strophen unterbrochen wurde. Es war jetzt kein Gellert-Lied, es glaube ich ein Paul-Gerhardt-Lied. Aber diese Idee, Gottesdienste und Lieder miteinander, Predigt, Musik im Wechsel zu verknüpfen, ist ganz großartig. Apropos Singen. Ich möchte gerne noch über diese Musik, die Musik zu diesem Text sprechen. Bei neun Strophen ist es, glaube ich, müßig, über ausgedehnte Wort-Musik-Beziehungen nachzudenken oder zu spekulieren. Aber die Melodie ist nicht ganz uninteressant. Vielleicht hören wir auch hier noch einmal rein.
Gut.
Auch wenn hier keine klassische Barform vorliegt, ist die Melodie doch klar gegliedert. Es gibt einen achttaktigen ersten Teil, der ganz symmetrisch zweimal vier Takte umfasst. Und dann, das ist besonders, einen dreitaktigen zweiten Teil. Hier haben wir nämlich eine Melodie, die extra für diesen Text verfasst wurde. Das heißt, die Zahl der Silben je Liedzeile passt ganz genau syllabisch, also silbengenau, mit der Melodie zusammen. Die rhythmische Struktur der einzelnen Teile ist ebenfalls an das Sprachmetrum oder den Sprachrhythmus angepasst.
Der Auftakt zu Beginn und dann die Dreiklangsmelodik haben für mich dennoch eine symbolische Bedeutung. Die ersten Takte bekommen ein starkes Gewicht dazu. Dann die Harmonik mit einem 5-1-Schritt wird nochmal verstärkt. Und mit seinem Umfang von einer Oktave ist es eigentlich ganz bequem zu singen. Ich finde dann allerdings den Kontrast aus den langen Noten zu Beginn und der fließenden Viertelbogenbewegung, ja, vorsichtig ausgedrückt, gewöhnungsbedürftig.
Ich finde auch, dass die Sanglichkeit hier hinter dem textlich-literarischen Gehalt steht. Dennoch möchte ich den Komponisten nicht unerwähnt lassen, denn wir werden in den kommenden Episoden unseren Blick in die Schweiz wenden. Johannes Schmidlin gilt als einer der Wegbereiter der Schweizer Singbewegung, lebte 1722 bis 1772, ist also lediglich 50 Jahre alt geworden. Er machte sich vor allem verdient in der Chorgründung. Die Geschichte der Gesangsvereine, die wir hier nur ganz am Rande streichen werden, ist dabei ein ganz wichtiges eigenständiges Kapitel. Die Selbstverständlichkeit, auch außerhalb kirchlicher Kontexte in Gruppen organisiert und unter teils professioneller Leitung zu singen, ist ein Phänomen, das wir in dieser Breite erst ab dem 19. Jahrhundert finden. Jener Johannes Schmidlin war eigentlich Pfarrer im Brotberuf, wie man so schön sagt, und wirkte in Wetzikon. Er ist der geistige Vater der Wetziker Schule und das wird uns in der kommenden Episode beschäftigen, denn da wollen wir uns mit Hans-Georg Nägeli beschäftigen.
Darauf freue ich mich jetzt schon, lieber Daniel. Und mit dieser tollen Aussicht schließen wir für heute unsere Liedgedanken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, Fragen und Wünsche.
Jawohl. Tschüss und alles Gute.